Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Wir haben heute mal wieder einen Trainer zu Gast und zwar heißt er Michael Sutter. Er kommt aus der Schweiz und ist jetzt seit einigen Jahren in Australien der Head Coach der Männer-Nationalteams. Ganz viele spannende Dinge hat Michael uns zu erzählen und wir wollen natürlich direkt in die Episode einsteigen. Also in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, zumindest bei mir ist guten Morgen, bei dir ist guten Abend. Michael Sutter, na, wie geht's dir?
Ja, geht mir gut. Hallo Max, danke. Super hier zu sein dürfen und ja, freue mich auf kommende Gespräche.
Ja, sehr gut. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen abholen. Wo bist du gerade? Ja, das ist erstmal die erste Frage.
Ich bin immer noch bei uns in unserem Stützpunkt in Adelaide. Wo wir das Männerprogramm, das Nationalteam von Volleyball Australia haben. Und ja, dort verbringe ich die meiste Zeit, wenn ich nicht irgendwo auf Touren bin, an Turnieren bin. Ja.
Ja, du warst jetzt gerade die letzte oder das ganze Jahr eigentlich ziemlich viel unterwegs. So. Ist es jetzt mal nett, wieder an einem Standort zu sein?
Ja, definitiv. Also ist schon echt lange geworden dieses Jahr. Ich glaube auch schon mit Anzahl Events, Turnier, die wir gespielt haben mit den Teams. Aber dann auch jetzt, ja, die Saison wird ja immer länger. Erstes Turnier Ende Januar in Doha und jetzt das letzte Turnier in den Philippinen. Gerade letzte Woche ist schon 11 Monate ziemlich viel los gewesen, von dem her ist es schön, wieder ein bisschen mal zu Hause zu sein und im eigenen Bett zu schlafen. Das ist definitiv so, ja.
Kann ich mir vorstellen. Was ist denn überhaupt, damit wir uns mal alle auf dem gleichen Level oder auf das gleiche Level bewegen, was ist denn eigentlich deine Jobbeschreibung also oder deine Jobbezeichnung auch?
Ja, ich bin Nationaltrainer der Männer, des australischen Männerteams im Beachvolleyball. Trainiere hier alle Teams, die im Kader sind, im Senior-Kader sind. Die genaue Beschreibung, ja, Nationaltrainer, umschreibt es wahrscheinlich am besten. Wir haben hier ein Coaches-Kollektiv, das dann wirklich relativ mit einer flachen Hierarchie arbeitet. Von dem her ist Nationaltrainer wahrscheinlich die beste Beschreibung hier.
Ist das ungewöhnlich? Also bei uns am Stützpunkt ist es in der Regel so, dass ein Trainer hauptverantwortlich für ein Team ist. Dann wird da halt natürlich ausgeholfen und jetzt gerade ist es sowieso ein bisschen anders, aber gerade bei den Männern, aber generell ist das so. Ist das eine Philosophiefrage, dass du dann quasi auch alle Teams coachst?
Sicher eine Philosophiefrage, die wir hier so wählen als Stützpunkt, als Programm. Aber dann sicher auch ein bisschen so mit den verfügbaren Ressourcen, sagen wir jetzt mal, Anzahl Trainer, dass wir dann wirklich einfach so versuchen, dass alle irgendwie möglich und möglichst mit allen Teams involviert sind und so auch dann, ja, wie soll ich sagen, die Beschickung an Turnieren so gut abdecken können.
Ja, ich habe auch im Kopf irgendwie, dass es sich sowieso relativ häufig ändert, die Zusammensetzung des Stützpunkts und so weiter, dass das in den letzten Jahren nicht allzu konstant war oder in den letzten Jahrzehnten. Ist das auch so?
Da weißt du vielleicht mehr als ich weiß. In den letzten 2 Jahren sind wir ziemlich konstant gewesen. Vorher hat es sicher immer wieder mal Wechsel gegeben mit Trainerbeschickung. Und vielleicht, was du ansprichst, ist das Frauenprogramm. Sind vor ungefähr 2 Jahren sind die nach Brisbane, nach Queensland gezogen und haben den Stützpunkt jetzt dort im Norden von Australien.
Wieso ist das eigentlich passiert? Das habe ich mich tatsächlich, also habe ich mich noch nie gefragt, wieso haben die das eigentlich gemacht? Weil es ist ja schon dann nochmal, wahrscheinlich doppeln sich da ja die Ressourcen an einigen Stellen.
Ist sicher, was du ansprichst, ist sicher so, dass man ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, die Ressourcen zu nutzen und muss mehr aufwenden, um dieselben Ressourcen zu haben. Ich denke, der größte Vorteil ist sicher, dass man finanziell die Möglichkeit hat, auf zwei regionale Regierungen zugreifen kann. Also der Bundesstaat Queensland und der Bundesstaat South Australia, wo die beiden Stützpunkte dann sind. ja, helfen schon mit großer finanziellen Unterstützung und Unterstützung in der Infrastruktur, zum die Möglichkeit, ja, um alles möglich zu machen. Von dem her, ich denke, das ist wohl der größte positive Effekt, den man daraus holen kann. Der andere ist, dass man die Möglichkeit hat, dann halt auch Athleten, die, ja, man, ja, Australien ist so groß, mit zwei Stützpunkten hat man dann halt auch schon die Möglichkeit, ein bisschen tiefer Einblick zu bekommen, wo mögliche Talente sich dann auch halten und so ein bisschen das ganze Land abdecken kann.
Ja, gut, das ergibt natürlich Sinn, dass man da auch auf die Geldtöpfe dann vor allem zugreifen kann von den beiden Staaten und das ein
Ja,
bisschen aufteilt.
definitiv.
Ja. Wie bist du denn eigentlich in Australien gelandet? Also du bist jetzt kein Einheimischer, das haben wir jetzt schon rausgefunden, aber wie ging dein Weg nach Australien?
Genau. Vielleicht die einfachste Frage ist der Liebe gefolgt. Nee, meine Partnerin ist 2019 auch aufgrund von ihrem Beruf nach Australien, sagen wir mal, ausgewandert. War dann mal nur geplant für 2 Jahre, dann das Ganze drumherum mit Covid, wo dann Australien eigentlich für 2 Jahre abgeriegelt war. Und danach ist so, ja, dann die Schlussfolgerung gewesen, okay, das wollen wir nicht riskieren, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich nach den Olympischen Spielen in Tokio, wo ich so den Abschluss mit Heidrich Gerson gemacht habe, dann versucht, einen Job in Australien zu bekommen und war sehr glücklich, als ich die Stelle hier in Adelaide bekommen habe und so dementsprechend auch Job und Privatleben sehr gut unter einen Hut kriegen kann.
Das war dann ja auch ein bisschen Glück, dass da dann gerade die Stelle war oder wurde die geschaffen für dich extra?
Nee, sicherlich glücklich. Ja. Du kennst es wahrscheinlich auch, dass nach den Olympischen Spielen das Trainerkarussell sich ordentlich dreht. Da gibt es kaum neue Gesichter, die dazukommen, aber dann dieser Trainer trainiert dann dieses Nationalteam. Also da gibt es sicher Rotation, aber definitiv, ja, ich war definitiv sehr glücklich, als ich die Stelle bekommen habe, weil ja, ist doch auch nicht selbstverständlich dann am Ende.
Ja,
Ja,
dann lass uns
selbst
doch
wenn die
mal
Stelle frei ist oder die, ja.
ein bisschen reingucken, wie du überhaupt, also noch weiter vor quasi in dem Trainerdasein gelandet bist. Also wie sieht das aus? Wie funktioniert das eigentlich? Wie wird man auf einmal letzten Endes Trainer im Leistungs- und Spitzensport im Beachvolleyball?
Ja, das ist eine interessante Frage und geht zurück. Wahrscheinlich 2012 habe ich so zu das erste Mal ich dann im Beachvolleyball gecoacht. Und ja, es hat mehr begonnen, dass ich selber gespielt habe. Ich habe studiert, Sportwissenschaften und Psychologie studiert in Bern, wo der nationale Stützpunkt der Schweiz ist. Und da ich dann auch dank des Studiums tagsüber trainieren konnte, wurde ich vom damaligen Nationaltrainer der Schweizer Damen angefragt, ob ich und mein Partner für Sparring, für sein Damenteam Sparring sein könne. Das war so der Beginn und dann, ja, irgendwie musste ich dann halt ein Praktikum absolvieren und bin dann ins Gespräch gekommen mit dem Nationaltrainer. Und dann, ja, Praktikum vom Praktikum, mehr oder weniger dann 2013, die Schulter auf der Box, viel gelernt, viel in einem guten Umfeld gewesen, eben mit Sebastian Beck, damaliger Head Coach der Frauen, mit Christoph Diekmann, der dazugestoßen ist, mit Florian Karl, der dann auch das Team komplettierte, und hatte sicher ein sehr gutes Umfeld dort. Und dann habe ich mehr und mehr Verantwortung bekommen im Nachwuchsbereich, habe dort etliche Turniere, U18, U20, U22 Europameisterschaften, U21 Weltmeisterschaften und eben auch dann die Youth Olympic Games in China absolvieren dürfen. Und dann 2015 hatte ich die große Chance, oder ja, war ja auch per Zufall, noch nicht per Zufall, aber sehr glücklich, das Angebot bekommen, bei den Männern Vollzeit einzusteigen. Und ja, seitdem eigentlich wirklich vollberuflich seit 2015 als Trainer am Arbeiten. vorhin Teilzeit, wie es dann halt auch Teilzeit geht, aber ja, und dann eben, was war dann nach beinahe 10 oder 11 Jahren bei Swiss Volley, war so ein Szenenwechsel sicher auch nicht schlecht, so für meine persönliche Entwicklung. Und dann, ja, dass es dann gerade das ans andere Ende der Welt geht, ist dann sicher nicht geplant gewesen ursprünglich, aber ja, sehr coole Herausforderung. Bin es am Genießen, ja.
Ja, ist also auch so ein bisschen reingerutscht fast. Musstest du denn da zwischendurch noch, also bei uns in Deutschland sind wir sehr heiß auf diese ganzen Scheine immer, die ganzen Trainerscheine müssten hier gemacht
Ja.
werden. Das ist alles,
Ja.
stand sowas für dich auch an?
Ja, ich habe definitiv auch gewisse Dinge machen müssen. Es war mehr nachholen, als die Scheine haben und dann das Ganze ja, auf die warten zu müssen. Von dem her sicher auch immer sehr, sehr gut unterstützt gewesen vom Verband und die Chancen bekommen dort, ja. Dank Sebastian Beck und seinem Team, Markus Ecker, der mich dann auf die Männerseite geholt hat, doch relativ früh schon viele Freiheiten genießen konnte und ja, Learning by Doing betreiben konnte.
Ist wahrscheinlich das Beste gerade beim Trainer sein. Und dann
Ja.
bist du nach Australien. Was war so der größte Unterschied in den, oder gab es da erstmal so einen kleinen Kulturschock? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie der Schweizer Stützpunkt auch denn aufgebaut ist und dann ja, was so der vielleicht die größten Unterschiede sind, als du dann in Australien ankamst?
Also ich denke so von der Struktur her und von der Größe her ist es ziemlich vergleichbar. Offensichtlich ja Schweiz ein kleines Land, von dem her Distanzen sind alles relativ nahe beieinander, so ein zentralisierter Stützpunkt macht Sinn. Ja, in Australien, ja, alle Athleten leben hier in Adelaide, alle Senior-Athleten und auch Nachwuchsathleten, wo dann halt die Distanzen nach Hause deutlich größer sind. Von dem her, ich denke, das Commitment hier im Stützpunkt zu sein, bedeutet dann schon ein bisschen mehr, als wenn man in einem kleinen Land ist. Nebst dem sicher, ja, du warst hier in Australien, du hast es ein bisschen mitverfolgen können. Das Ganze, die Philosophie, wie das Spiel gesehen und angegangen wird, ist sicher ein bisschen anders. Denke, ja, die stärkste Charakteristik, die ich im Spiel sehe, sicher die Physikalität, also die Athletik der Athleten, wo es dann in der Schweiz sicher ein bisschen vergleichbarer mit Deutschland ist, sehr ein technischer Ansatz ist, versucht man hier dann sicher vom Physischen das Spiel aufzuziehen und dann sicher eine Form von Power-Volleyball aufzuziehen.
Und wie sehr durftest du oder darfst dich durftest dann die Schweizer Mentalität mitbringen? Also wie sehr darfst du deinen Stempel noch aufdrücken? Oder kannst, nicht darfst?
Definitiv war eine interessante Erfahrung. Man will, ja, ich wollte hier anfangen und offensichtlich eine Ergänzung sein. Ich wollte nicht kommen und alles auf einmal auf den Kopf stellen. Aber selbst so ja, wie ich es versucht habe anzugehen, habe ich schon gemerkt, okay. Es ist nicht so einfach und ich musste dann wirklich so das Scheibenprinzip anwenden, wo ich sage, okay, Scheibe für Scheibe schneide ich ab und versuche ein bisschen von meinem Wissen hinzuzufügen. Aber dann auch fair zu sagen ist, dass ich momentan mit 3 verschiedenen Teams, mit 6 verschiedenen Athleten arbeite, wo länger oder weniger lang Teil des Nationalteams sind und das dann sicher auch Möglichkeiten gibt, Einfluss zu haben, mehr oder weniger Einfluss zu haben auf den Athleten oder ihn zu unterstützen, dass es wirklich auch ihm hilft, besser zu werden. Und ich denke, dort ist, ja, was ich gemerkt habe, zuerst muss man eine Beziehung aufbauen. Das Vertrauen sicher muss er mich beweisen ein bisschen, dass ich auch was weiß und Erfahrung mitbringe und auch dann wirklich helfen kann. Aber ich denke, das war für mich persönlich ein enorm wichtiger Prozess, um einfach auch dazuzulernen, in eine andere Kultur nicht nur reinzusehen, aber dann auch wirklich ja, einen Impact haben zu können.
Aber da ging es dann vor allem um die Beziehung zwischen dir und den Athleten, dass die sich das quasi von dir erzählen lassen, was du denn da jetzt mitbringst aus der fernen Schweiz.
Wahrscheinlich mit den Athleten war es einfacher als dann zum Teil mit Trainerkollegen. Das ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort. Aber ich glaube, das ist Teil von der Kultur, die über Jahre aufgebaut wurde. Und ich denke, das muss man sicher auch zu einer gewissen Form respektieren. Und für mich, ja, ich habe ehrlich gesagt, ich bin mir dem bewusst gewesen, dass ich in eine andere Kultur reingehe, aber dann wirklich habe ich es mir schon ein bisschen einfacher vorgestellt, als es am Ende wirklich war. Also es hatte dann wirklich die eine oder andere Herausforderung, wie ich gedacht habe, Mann, ja, okay, das fordert jetzt schon viel Geduld und ein anderer Approach und ich muss es wirklich noch von der anderen Seite probieren, zum Erfolg oder Impact haben zu können. Und ja, habe mich nur besser gemacht, glaube ich. Aber ja, war nicht nur immer einfach.
Ja, wo wir gerade bei der Philosophie sind, also das ist auf jeden Fall ein athletisches Spiel, das fällt auf jeden Fall auch auf, das ist klar. Lange Zeit waren die Australier auch bekannt, dass sie ihr Spiel so ein bisschen anders aufgezogen haben als alle anderen, nämlich mit einem weiten Spielkonzept statt einem engen. Ist es immer noch so? Also jetzt, oder viele Leute gucken jetzt vielleicht nicht so super viel von der Pro Tour und kriegen das nicht mit. Also ist es immer noch der Fall?
Ja und nein. Also ich denke, wir sind ein bisschen in der Zwischenzeit ein bisschen differenzierter geworden, dass es nicht nur, okay, es muss über das ganze Netz verteilt werden und wir müssen über 8 Meter zuspielen, sondern es wird mehr gefragt, warum machen wir es? Macht es uns besser, ja oder nein? Ich denke jetzt gerade mit Thomas Hodges und Zachary Schubert zeigt es sich, dass das nicht zwingend immer so gespielt wird. Es hat diesen Spielzug oder dieses Zuspiel auch im Repertoire, aber dann eben halt wirklich verbunden mit, macht es Sinn? Und welche Spielsituation wollen wir kreieren, damit wir dann wirklich auch im Vorteil sind, wenn wir das Spiel breiter gestalten?
Klingt erstmal logisch auf jeden Fall. Und
Ja.
ja, also wenn ich auch Philosophie sage, mir ist es nur da auch, also in Australien auch aufgefallen, dass es halt so bis zu den Anfängern am Strand geht, dass die sich das angucken bei den Großen, was sie halt seit 20, 30 Jahren sehen und dass selbst die
Genau.
kaum den Ball geradeaus baggern können. Dann die Sprungzuspiele mit Tempo an die Antenne machen wollen. Das ist also ganz tief verankert irgendwie.
Ja, na, ich denke, das ist so der Anfang von, hey, das ganze Spielstil kommt irgendwie von, okay, wir müssen was anderes machen, um diese Lücke zur Weltspitze zu schließen. Und das andere war dann eben einfach in der Philosophie, okay, wir spielen das Spiel ein bisschen anders. Zum auch die physischen, sagen wir, Überlegenheit, sagen wir jetzt einmal so, ausspielen zu können. Aber dann ja, das ist sehr tief verankert und ja, in der Zwischenzeit sehen wir es mit Schweden, mit USA, Benesch Patein, dass immer mehr und mehr Athleten dann eben auch auf den ja, Angriff auf den zweiten Kontakt oder Sprungzuspiel oder flaches Zuspiel nach außen ja in das ganze Spiel eingebettet wird. Aber es ist definitiv interessant zu sehen, dass jedes Kind, okay, ich will Sprungzuspiel machen, aber das Warum ist dann nicht immer klar.
Nee, nicht ganz. Jetzt sieht man, du hast es gerade gesagt, dass die Schweden und die Amerikaner und eigentlich auch, also viele andere Teams das jetzt so langsam in ihr Spiel einbauen. Jetzt machen das aber die Australier ja schon seit über 20 Jahren so ungefähr. Hat sich das, und jetzt merkt man ja, dass es sich halt auch im ganzen Spiel von allen so ein bisschen durchsetzt. Ist das, ja, warum glaubst du, ist das so, dass damals war es halt wirklich so, ach, die Australier machen ihr Ding da irgendwie, lass sie mal machen. Und jetzt hat sich das so richtig in den Mainstream gebracht. Woran liegt das? Warum die Spätzündung?
Ja, ich denke, das Prinzip oder die Philosophie hat ja definitiv sehr, sehr viele gute Aspekte dabei oder Aspekte dabei, wo es einen Vorteil bringt für das Spiel. Also macht es dann halt da doch wirklich deutlich schwieriger, ja, Block-Defense zu spielen und erfordert viel Service-Druck, um den Spielaufbau so zu stören. Warum kommt es jetzt? Persönlich denke ich, dass die Schweden es einfach hinbekommen haben, es technisch sehr, sehr gut auszuführen. Und die technischen Skills, wie du vorhin gesagt hast, die Kinder am Strand, die wollen es so spielen, aber die wissen nicht ganz genau, wie und was es erfordert, um wirklich ohne Fehler sehr präzise diese Art zu spielen aufzuziehen. Und die Schweden, die beiden Jungs, die haben definitiv vom ersten zum zweiten bis hin zum dritten Kontakt, ja, beherrschen sie es technisch sehr gut. Und ich denke, warum hat es bei den Australiern nicht immer funktioniert oder nicht nur funktioniert in den letzten 20 Jahren, denke ich schon auch, dass die technische Ausbildung nicht den ersten Stellenwert hat. Denke ich auch, viele, viele Athleten, die wir hier haben im Nachwuchs, die beginnen mit 18, 19 Jahren wirklich intensiv Volleyball zu spielen, wo dann in Europa halt ja alle schon irgendwie mit 12 oder 13 in einem Stützpunkt sind und eine technische oder im Club sind und eine technische Ausbildung bekommen. Von dem her denke ich, die technischen Limitationen zum Spielstil, die sind sicher vorhanden hier in Australien, die man irgendwie versuchen muss zu überkommen, zum dann wirklich fähig ist, zum absolute Spitze auch sein zu können.
Warum fangen denn die Kinder so spät an, erst in Australien?
Verschiedene Gründe. Also ich denke, die größten Sportarten, die Volleyball hier als Konkurrenz hat, ist Australian Football, Cricket. Was haben wir noch? Rugby-like Sportarten, die wir vielleicht jetzt so nicht kennen. Also Australian Rules Football ist wirklich nur wird nur hier gespielt und da werden extrem viele viele Jungs vor allem dann einfach sehr früh dann schon. Also jeder Australier spielt eine der drei Sportarten, aber nicht wirklich Volleyball. Und dann gibt es im Volleyball kein Clubsystem. Also du spielst in der Schule, kannst du Volleyball wählen. Aber das ist dann ja ein Schulsystem. Und ab Jahr 12, was ist das, 16 Jahren, 15, 16 Jahren, verlässt du dann die Schule und du hast dann eigentlich keine Möglichkeit, wirklich in einem Club Volleyball zu spielen. Von dem her, die Struktur ist definitiv nicht so verankert oder nicht existieren, die dann wirklich schon eine technische Ausbildung in den jungen Jahren zulassen würde.
Aber gibt es da irgendwelche positiven Tendenzen, dass sich da irgendwas tut? Es sind ja jetzt auch mehrere große Beachvolleyball-Events einfach und sogar auch Hallenvolleyball internationale Events, wo viel Geld reinfließt und so. Gibt es da vielleicht so einen kleinen Leuchtturmeffekt?
Ah, definitiv. Also ich glaube gerade im Beachvolleyball mehr und mehr Kids, die dann auch Volleyball spielen, eben mit den Olympischen Spielen, Silbermedaille in Tokio von Mädels, Clancy in Ataque del Solar. Aber versuchen schon auch schon die Indoor-Seite zu professionalisieren, mehr und mehr Stützpunkte. Also nicht nur der australische Verband, der versucht hier zu pushen, sondern auch die regionalen Stützpunkte, die dann wirklich Volleyball als Struktur aufnehmen. Und das Schulsystem jetzt gerade diese Woche ist der Schools Cup und da sind irgendwie 500 Teams gemeldet, die dann über 4 oder 5 Tage um eine Championship in verschiedenen Altersklassen kämpfen. Von dem her, das sind genügend Kids, die Volleyball spielen. Einfach die Strukturen rumherum mit Trainer, die Qualitäten haben, um die Ausbildung zu machen. Das denke ich, das braucht noch ein bisschen Zeit, aber definitiv positive Tendenzen.
Sehr gut. Ja, letztes Mal tatsächlich, es ist ja genau die Zeit. Ich habe das ja auch erlebt, diesen Schools Cup. Das ist wirklich richtig krass, wie viele Kinder da einfach am Strand laufen, über 2 Wochen, da irgendwie ja, kompletter Strand voll mit Kindern, die auf jeden Fall Spaß dran haben. zwar auch von der Schule hingeschickt werden, so, aber die haben auch ihren Spaß. Also ein bisschen was hängen bleiben wird schon, denke ich.
Sorry.
Hast du noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich einen Schritt weitergehen.
Nee, alles gut, passt.
Dann mich würde jetzt nochmal interessieren, so was, wie momentan dein Alltag vor Ort eigentlich so aussieht. Also wie viel Training musst du überhaupt geben? Wie viel fließt in andere Tätigkeiten im Büro oder was auch immer? Oder Freizeit gibt es vielleicht auch. Wie sieht das momentan bei dir aus?
Jetzt gerade ist Ende der Saison, also jetzt ist nicht mehr viel los. Eine normale Woche, wenn wir zu Hause sind, ja, wie sieht's aus? Es ist ein bisschen eine klassische Woche. Also die Athleten, die trainieren dreimal im Kraftraum. Das ist so der klassische Montag, Mittwoch, Freitag Ansatz. Und dementsprechend die anderen Haupttage werden dann eigentlich mit Balleinheiten aufgefüllt. Wie sieht das dann für mich aus? Das sind dann, ja, gibt Tage, da habe ich zwei Balleinheiten, an anderen Tagen dann drei. Wenn man die Rechnung dann macht, dann wird es dann irgendwo bei 10 bis 14 Trainingseinheiten die Woche sein. Kann sicher auch sein, dass es dann mal noch mehr sind oder dann irgendwie kurze Einheiten, die aufgesplittet sind und, aber irgendwie so in dem Bereich zwischen 10 und 15 Trainingseinheiten die Woche.
Und macht dir das noch Spaß?
Macht mir Spaß. Manchmal ist es schon viel. Also wenn es dann 15 Trainingseinheiten sind, auch dann je nachdem, wenn es dann australischer Sommer ist und du es bei 35, 38 Grad draußen machen musst, ist definitiv eine Challenge. Aber das ist macht mir definitiv Spaß. Ist ja, wie du hast gefragt, was sonst noch für Tätigkeiten anstehen. Ja, definitiv ganze Dokumentationen, Reports schreiben und so weiter und so fort kommt dazu. Planung und so weiter, klar, das ist Teil von dem. Ich habe immer noch meistens Spaß, wenn ich eigentlich mich um das Ganze, um den Core, um das Beachvolleyball kümmern kann und dort arbeiten kann.
Sehr gut. Aber es klingt schon auf jeden Fall relativ viel. Und du machst es ja auch schon relativ lange jetzt einfach so. Und man kriegt es immer mal wieder mit von Trainern, dass es halt, wenn man das so lange macht, dass es halt auf die Dauer wirklich anstrengend wird und dass man dann vielleicht weniger macht und so. Aber wie siehst du das so bei dir? Also man steht auch einfach sehr, sehr lange und redet die ganze Zeit, macht die ganze Zeit. Wie lange lässt sich das durchhalten so in dem Pensum?
Ich denke jetzt so der Trainingsalltag, ja, das ist, denke, das ist das eine. Ich finde es persönlich nicht so viel, oder nicht so viel. Ich handle es relativ gut, wenn dann zu viel nebenbei ansteht, ja. Ich denke, die Kombination von intensiver Arbeit zu Hause, wenn man zu Hause ist, und den Anzahl Wochen, die man unterwegs ist, dann bildet es, dann kommt was zusammen, das dann definitiv eine große Challenge wird. Also ich habe es jetzt dieses Jahr gemerkt, wo ich dann ganze 25 Wochen unterwegs war. Das ist eigentlich ein halbes Jahr, dass ich auf Reisen war, in Turnier oder dann eben zwischen einem Turnier war. Mit der Konstellation von drei Teams ist das dann schon zum Teil auch etwas unglücklich, weil du dann mit zwei Teams unterwegs bist und du kommst nach Hause und dann hat das Team, das eigentlich dann zu Hause ist, sagt, ja, jetzt möchte ich die Aufmerksamkeit. Also bist du eigentlich wieder voll fokussiert auf das Team zu Hause und gehst eigentlich von 100% in die nächsten 100%. Von dem her, ja, ist ein Diskussionsthema auch hier für uns. Eben nicht nur für die Athleten, die sind ja dann auch 25 Wochen unterwegs, aber auch für die Trainer dann, ja, ist es schon sehr viel weg sein von der Familie. Trainerkollege mit einem 6-jährigen Sohn, wo du dann schon sagen musst, okay, ist dann schon lange, wo du dann weg bist von der Familie.
Und was machst du lieber? Bist du lieber auf den Turnieren unterwegs und im Wettkampf oder schleifst du lieber im Training?
Ich mag es sehr gerne die Vorbereitungsphase zum Turnier, wenn es wirklich ein guter Block ist. Da kann man wirklich schon Veränderungen hinkriegen. Dann am Turnier zu gehen, dann mag ich das Turnieren. Wenn ich dann mal so im Turniermodus drin bin, dann fällt es mir schon schwer, dann, wenn du die Woche zurückkommst, dann so, okay, den Mindswitch auch wieder hinkriegst. Besonders wenn es dann irgendwie nur eine Woche oder zwei ist, wo du einfach weißt, okay, du musst irgendwie den Ball am Rollen halten, aber kannst nicht großen Impact haben. Ist dann schon nicht immer einfach, den Switch von einem zum anderen Moment zu machen.
Ja.
Und am Ende, warum mache ich den Job? Ganz ehrlich gesagt, ich mag es zu gewinnen. Von dem her, ich muss ein Turnier sein zum Gewinnen. Von dem her, ich mache schon Turnier am liebsten, ja.
Ja, sehr gut. Und man muss ja auch letzten Endes beides machen, ne? Das eine oder das andere, das
Ja,
gibt's halt nicht. Das
genau.
gehört ja nun mal dazu.
Ja.
Einmal so, du hast jetzt gesagt, ihr seid lange unterwegs und es fällt auch auf, wenn man jetzt in die Ergebnisse und so reinguckt, jetzt gerade auch bei Zach und Thomas, dass ihr einfach wahnsinnig viel spielt. Also dass auch im
Ja.
Vergleich zu den anderen Teams, es gibt welche, die machen es ähnlich oder noch mehr, so wie die Spanier, die spielen noch mehr,
Ja.
aber sonst seid ihr schon damit in der Spitzengruppe dabei. Ist das so gewollt, gedacht? Habt ihr gesagt, wir spielen jetzt immer ganz viel?
Ich denke sicher, zu Beginn der Saison war es, wir waren in einer sehr guten Situation, da wir die beiden Heim-Events in Torquay hatten, letztes Jahr mit dem Challenger und dem Elite-Turnier. Was uns das ermöglicht hat, eigentlich alle Turniere zu bestreiten zu Beginn des Jahres. Und wir wollten einen guten Start hinlegen, in die olympische Qualifikation und von dort eigentlich dann weiter aufbauen. Leider ist dort der erste Turnierblock nicht wunschgemäß verlaufen. Dementsprechend, eben auch gerade mit Thomas und Zachary, ja, die mussten durch die Qualifikation durch die ganzen Zeiten in Europa haben das dann zu Beginn sicher sehr gut gemacht mit dem Gewinn, mit dem Gewinn von Jurmala. Aber es hat sich dann so ein bisschen, ja, wir waren immer so ein bisschen zwischendrin. Wir haben die Chance, immer noch via Ranking was bewegen zu können, aber dann auch nicht in der besten Position zum sagen, ja, wir haben wirklich keine Chance zum Spielen. Also es war einfach eine Evaluation von Block zu Block, was wir spielen und wo wir ja, welche Turniere wir wählen. Und gerade am Ende des Jahres mit Hotze Schubert auch haben wir gesagt, okay, hey, sie sind in einer guten Position. Wir wissen, dass die Challenges am Ende des Jahres ein bisschen schwächer besetzt sind. Wir haben hier die Chance, wirklich noch ein paar gute Resultate rauszubekommen. Und dann mit den anderen Teams, eben mit Burnett McHugh, aufgrund von einer Verletzung konnten wir diese nicht mehr bestreiten. Und dann die jungen beiden, Mark und Isaac, die sind ja einfach auch sehr Volleyball verrückt und sind sehr hungrig und wollen spielen. Ich denke, durch das, dass die während Corona nie die Chancen hatten, irgendwie Erfahrung zu sammeln, war es definitiv nicht schlecht für sie, viele Wettkampferfahrungen sammeln zu können.
Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären, was es da für Überlegungen gibt, welche Turniere man sich da auswählt? Also gerade was halt den Unterschied zwischen den Weltranglistenpunkten und dem Entry angeht?
Ja, kann ich versuchen. Ja, eben, je nachdem, das ist immer eine interessante Geschichte, je nachdem, welches Ranking man anschaut, ist man in Top 15 oder man ist in Top 50. Du hast es angesprochen, das Entry-Ranking ist wahrscheinlich das Ranking, das man, ja, das bestimmt ist für, ob man in Turniere reinkommt oder nicht. Und das Entry-Ranking ist die besten drei Turnieren aus den letzten vier. Das führt dazu, dass es dann ja zu sehr starken und sehr schnellen Fluktuationen kommen kann in beide Richtungen. Zwei gute Turniere, man ist plötzlich hoch im Ranking. Zwei schlechte Turniere und man ist plötzlich weit, weit unten. Gerade in Elite-Turnieren ist es dann wirklich so, dass man dann einfach nicht mehr in den Draw kommt, und die Turniere nicht spielen kann. Und ja, bei den Challenges oft dann einfach nicht mehr im Main Draw ist und Qualifikation spielen muss. Und ich denke, wenn man die Saison anschaut, das Entry-Ranking ist nicht wirklich aussagekräftig für die Stärke des Teams oder des Teilnehmerfeldes. Wenn man schaut, wie viele Qualifikationsteams eine Medaille an einem Challenger geholt haben oder eben in Elite-Turnieren, dann ist es schon krass, wie breit das Feld ist bei den Männern, aber auch bei den Frauen. Und dann eben das Jahresranking oder das Olympia-Ranking ist dann doch ein bisschen aussagekräftiger, weil es dann das Weltranking die letzten oder die besten 8 Turniere in den letzten 365 Tagen berücksichtigt und das Olympic Ranking ja dann einfach von Januar 2023 bis Juni 2024 geht, von dem her und die besten 12 Resultate berücksichtigt sind. Alles ein bisschen kompliziert, selbst wenn man sich damit auseinandersetzt, aber ja, irgendwie so findet man dann einen Weg schon rundherum.
Wie sehr ist das ein Thema jetzt bei euch? Also wenn man jetzt bei Hodge Schubert zum Beispiel drauf schaut, ne, dann sieht das momentan ganz gut aus. Sie sind relativ vorne damit dabei, aber dann sind da noch ein paar Teams, die noch ein paar Ergebnisse dazu sammeln können. Das wird dann doch wieder knapp. Aber wie sehr erlaubst du deinen Jungs da drauf zu schauen und schaust auch selber in diese Listen?
Also ich glaube, jeder, der sagt, er rechnet nicht und er schaut nicht drauf, der lügt. Ich glaube, ich kann mich relativ glücklich schätzen mit den Jungs, die ich hier habe, dass die einfach sagen, nee, ich will nicht die Angsthasen-Taktik haben und gerade wegen Entry Points, dass dieses Turnier nicht spielen und dieses Turnier nicht spielen, sondern sagen, nee, hey, ich glaube, dass ich gut genug bin, um die Qualifikation zu schaffen, um ein gutes Resultat zu bekommen. Wenn nicht, dann werden wir schauen, wie wir dann weitergehen, wenn das Resultat nicht gekommen ist. Von dem her sicher eine gute Strategie, da einfach zu sagen, hey, wir spielen und es ist jedes Mal, wenn wir spielen, ist eine Chance, um ein gutes Resultat zu erlangen. Mit Hodges Schubert für das Olympic Ranking, ich denke, ist eine gute Position. Wir haben immer noch 3 Resultate, die klar abfallen, die wir verbessern müssen, würde ich sagen, um wirklich dann einen olympischen Platz zu sichern. Aber ich denke, mit mehr oder weniger 9 Resultaten, die wir wahrscheinlich so mitnehmen können, die dann wirklich als Zähler gelten für eine Qualifikation, das sind wir sicher in einer guten Position. Aber eben, du sagst es, das sind Teams, die haben noch nicht 12 Turniere gespielt. Da sind Teams, die haben sehr gute Resultate, aber auch stark abfallende Resultate. Die Österreicher mit Robin Seidel und Mo Pristauz, die haben jetzt zweimal eine Goldmedaille geholt, aber die haben auch noch Punkte in der Wertung, wo sie in der Qualifikation an einem Challenger rausgefallen sind. Von dem her, die können große Schritte und Sprünge machen. Und was man da nicht vergessen kann, ist, wenn man Podestplatz an Melit holt, das zählt beinahe doppelt, also mit einem Ausreißer nach oben und plötzlich ist man wieder zurück im Rennen um die Olympiaplätze via Ranking.
Jetzt kommen die Punkte von den beiden fast alle von Challenge-Turnieren, oder?
Genau, ja.
Das wird ja dann nochmal
Ach, das.
sehr spannend am Ende. Also es ist ja nun mal die erste Pro-Tour-Saison, wenn man
Ja.
dann nachher schaut, wer hat sich denn qualifiziert und mit welchen Punkten, weil das kann ja auch dann für die Zukunft die Taktiken der Teams komplett über den Haufen werfen, weil viele, glaube ich, legen den Fokus noch ein bisschen anders als nur jetzt Challenge-Turniere zu spielen.
Ja, genau. Also ich denke, eben, wenn du so sagen willst, Elite-Turniere birgt halt das Risiko, dass nur 4 Teams sich durch die Quali kämpfen können. Mit Thomas und Zachary war es die Situation, dass die beiden, glaube ich, die 2 ersten Elite-Turnieren in Mittel- und Südamerika spielen konnten oder gespielt haben. Und danach einfach keine Punkte, nicht genügend Punkte hatten, zum irgendwie ein Entry machen können. Also Montreal verletzungsbedingt ausgefallen, Hamburg verletzungsbedingt ausgefallen und dann eben Paris gespielt. Und danach war noch Joao Pessoa, aber dann haben wir wirklich eine andere Strategie gefahren. Joao Pessoa auch ohne zu wissen, welche Resultate wirklich mit uns tragen. Von dem her am Ende hätten wir es sehr gut und komfortabel reingeschafft, aber zu dem Zeitpunkt, dass wir uns entschieden haben, einen anderen Plan zu verfolgen, wussten wir das nicht. Von dem her, ja, ich denke, die Ausbeute am Ende war nicht so schlecht mit 2 Podestplätzen aus den Challenges, aber sicher unterschiedliche Taktiken möglich.
Ja, also wie gesagt, ich finde es spannend, nachher das zu sehen, so aufzuschlüsseln, so guck mal, wie viele
Ja.
Ergebnisse, weil es werden nicht alle von Elite kommen, es kommen ja auch fast 17 Teams über die Liste rein, ne? Da werden nicht nur Elite-Ergebnisse sein, dann wird es auf jeden Fall interessant, wenn sich dann da
Ja.
die Trainerteams ransetzen und schauen, wo denn die Punkte eigentlich alle herkommen.
Ja, klar. Und wenn man jetzt so ein bisschen das Ranking anschaut bei den Herren, ist so, dass sie Top 8, Top 10, das sind alle Teams, die einen Podestplatz dann im Elite-Turnier geholt haben, mindestens ein. Mehr oder weniger die Resultate über die Elite-Turniere reingeholt haben. Und dann, ich denke, die restlichen sieben, acht Plätze, die wir dann da haben, das sind dann die Teams, die sich dann auch auf dem Challenger sich durchgebissen haben und dort gute Resultate geholt haben. So ein bisschen eine Zweitklassengesellschaft, wenn du so sagen willst.
Ein kleines bisschen auf jeden Fall.
Ja.
Du hast ja die World Tour vorher auch erlebt. Also müssen wir jetzt nicht groß ausholen, aber wie hast du jetzt den Wechsel auf die Pro Tour und auf das, also weg vom Sternesystem erlebt? Einmal ja so aus deiner Sicht und auch so, wie ist die Stimmung auf der Tour?
Ich denke, das System ist nicht schlecht. Denke, das Fünf-Sterne-System fand ich die Idee gut. Ist wahrscheinlich der Sport zu klein für fünf die unterschiedliche Stufen. Also ich mag es, dass dort drei Stufen sind. Aber man kann darüber diskutieren, wie die Punkteabstimmung oder Punktevergabe in einzelnen Turnieren ist. Schwierig zu sagen. Ich denke, Stimmung. Man hat genügend Turniere zu spielen. Das ist schön, wenn Spieler früher gesagt haben oder Coaches gesagt haben, es hat nicht genügend Turniere, man hat definitiv genügend Turniere. Was immer klar ist, ist, dass das Preisgeld ist definitiv nicht, gerade auf dem Challenger-Level ist das Preisgeld tief und das hat immer einen Ausschlag auf die, oder das hat immer einen Einfluss auf die Stimmung der Spieler. Das ist ganz klar so. Von dem her, das ist schon sehr karg verteilt, und nicht karg verteilt, aber auf Challenger-Turnieren ist schon nicht viel. Aber sonst denke ich, ja, eben, früher hat man sich darüber beklagt, dass es nicht genügend Turniere gibt, jetzt beklagt man sich darüber, dass die Saison von Januar bis November geht, und das ist auch nicht gut. Von dem her ist wahrscheinlich immer, findet man immer wo ein Haar in der Suppe.
Ja, irgendwas gibt es immer zu meckern.
Ja.
Wenn wir jetzt Richtung Olympia schauen, dann habt ihr natürlich noch einen anderen Weg als die Weltrangliste. Und das ist der Continental Cup. Wie sehr ist das bei euch im
Ja.
Fokus? Weil tatsächlich, also jetzt aus europäischer Sicht, ist die Chance ja ganz, ganz gut, als Australien dort einen Platz zu kriegen, wenn man das mit der, also die Leistungsdichte mal vergleicht zwischen den Nationen.
Ja, ganz klar. Ja, nee, der Fokus ist groß. Von unserem Verband, vom Sport ist eigentlich klar gesagt, dass so klar, ja, publik gemacht worden, dass man zwei Männerteams qualifizieren will. Ein Team über das Ranking und ein zweites Team durch den Continental Cup. Ich denke, wir sind dort auf einem guten Weg, eben das eine Team über das Ranking hinzubekommen, was dann eben auch das erste ermöglicht, dass wir ein zweites Team ein zweites Team qualifizieren können durch den Continental Cup. Der Fokus ist schon groß. Also ich denke jetzt eben wenn du sagen willst, Team 1 hier, guten Kurs via Ranking und die anderen beiden Teams, die sind eigentlich ohne Chancen via Ranking noch irgendwie reinzukommen und die werden den Fokus haben, den zweiten Spot via Continental Cup zu bekommen. Und ja, eben, wie du sagst, die Leistungsdichte ist sicher kleiner. Da haben wir China, Neuseeland, Thailand zu bekämpfen. Japan, die haben viele Teams, aber Qualität definitiv auch nicht so hoch. Von dem her, ja, wenn man den europäischen Continental Cup anschaut, dann wird es schon deutlich schwieriger sein dort.
Ja, das denke ich auch. War das eigentlich so abzusehen zu Beginn der Saison oder sagen wir vielleicht mal vor Torquay, dass Hodges Schubert jetzt so klar Team Nummer 1 werden?
Nee. Ich denke auch so, wie es mehr oder weniger aufgebaut war letztes Jahr, dass eigentlich So Bernard McHugh ein bisschen in dieser Position war, mit den Erwartungen, dass die sich eigentlich übers Ranking qualifizieren würden. Mit Hodges Schubert eben sehr ungewiss, sagen wir so. Thomas Hodges, er hat seine ersten World Tour Turniere gespielt im Juni 2022. Wirklich. Er hat, glaube ich, 2019 ein Turnier gespielt und dann war Covid. Kam aus dem Indoor, von dem her, ja, wir wussten nicht wirklich, wo er im internationalen Vergleich ist. Und Zachary, er hatte seine beiden Knie operiert, August 21, gerade nach dem Continental Cup, und ja, während der Olympischen Spiele. Ja, wussten wir nicht, ob er wieder zurückkommt und ob es wirklich möglich ist, voll zu trainieren oder voll als Beachvolleyballer wieder aktiv zu sein. Von dem hier wussten wir nicht. Und dann eben sehr gutes Ende des Jahres in Türkei, wie du es erwähnt hast, und haben dann schon immer wieder mal gezeigt, okay, die können dann wirklich gut sein. Und dann der Sprung dann so vor Jurmala war dann schon, oder den Sprung, den sie in Jurmala und danach gemacht haben, war schon echt gut.
Und die beiden sind aber schon auch ganz klar mit angetreten, wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren.
Ja, ich glaube, das hat jedes Team den Anspruch, das hier ist. Das ist schon klar.
Okay. Ja, ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch Teams, die sagen, okay, wir wollen uns jetzt entwickeln und wir wollen 28 oder so, oder kriegen das
Ja.
vorgegeben. Aber
Ja, ja.
das war so.
Nee, nicht hier. Nee, das war ganz klar. Ich denke auch gerade mit dem Continental Cup, wo du es angesprochen hast, wo eine sehr reale Chance ist, sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Da hat dann schon halt jeder zumindest nicht den Anspruch, aber zumindest die Ambition, sich dann schon für diesen Platz zumindest dann stark zu machen, ja.
Nicht schlecht. Also nicht die allerbesten Voraussetzungen gewesen vorher. Also ein bisschen überraschend mit OP und so weiter und noch nie gespielt, ist krass. Weißt du, was mir auffällt, bei Hodges Schubert und dann McHugh Burnett dazu, dass die gefühlt alle vier der exakt gleiche Körpertyp sind. Wahnsinnig lange Beine
Ja,
und lange Arme.
ja,
Ist das Zufall oder
ja.
wird da irgendwie nachgescoutet?
Ist wahrscheinlich schon Zufall. Eben mit Chris McHugh, sicher lange Beine, ist ein bisschen bulliger. Aber wenn du dann schaust, wen wir als auch im Nachwuchs haben, dann findest du den einen oder anderen, der genau derselbe Typ hat. Ich denke, eben alle die Athleten, die du erwähnt hast, sind sehr gute Springer. Das ist schon extrem, was ich so in der Schweiz oder in Europa nicht gesehen habe. Du hast wirklich Jungs, wo dann hier Volleyball spielen, wo dann wirklich ihren Meter Sprungkraft haben oder einen Meter Sprungkraft haben, sehr natürliche Springer sind, was schon sehr beeindruckend ist, ja.
Aber das ist dann, die wandern euch zu oder gibt es da irgendein Scouting-Programm, so dass da irgendwo geschaut wird?
Ja, das ist dann mehr wirklich einfach, okay, spielt Volleyball und dann eben jetzt, wir haben eben die verschiedenen Level von Programmen, eben das State-Programm von South Australia auch, wo dann einfach Athleten durch das Programm zu uns ins Nationalteam kommen. Aber klar, da ist sicher eine Form von Scouting vorhanden. Wir müssen immer schauen, dass dann diese Kids dann nicht in das Footy, in Australian Rules Football abwandern, weil ja Länge ist dort auch extrem erwünscht. Von dem her sind wir dort sicher in Konkurrenz mit denen, aber ich denke, wir sind doch relativ glücklich mit dem Spielermaterial, das wir hier haben und dass die Jungs, die wir haben, auch Volleyball gewählt haben, ja.
Ja, ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn Volleyball mal die Nummer 1 Sportart irgendwo wäre, weil letzte Woche hat schon Alexander Samoilovs erzählt, dass bei denen eben die Basketballer alle Athleten wegklauen. Und bei uns in Deutschland sind es verschiedene, sind Handballer vor allem, wo dann eben die großen Athletischen dann irgendwie landen. Da wird dann schon, ja, verpassen wir viel als Sportart.
Ja, und eben mit dem Australian Rules Football, dort haben wir keine Chance. Wenn du dort einen Rookie-Vertrag bekommst in der ersten Liga mit 17 oder 18 Jahren, dann verdienst du deine 80.000 Australian Dollars, also in die 50.000 Euro im Jahr. wo du dann einfach, ja, du hast noch nicht gespielt, also klar spielst du irgendwo, aber da gibt es wirklich auch Quereinsteigerverträge und alles Mögliche, wo die dann einfach Verträge mit Geld zahlen können. Von dem her, ich glaube, jeder, der hier ist, will wirklich auch Beachvolleyball spielen und nicht anderes machen. Von dem her, das ist schon gut.
Und den Beachvolleyball kannst du denn froh sein, wenn du nicht drauf zahlst.
Ja, genau.
Mike, jetzt ist gerade das Pro Tour Final parallel.
Ja.
Und zum Beispiel ist heute, glaube ich, das Spiel oder in so ein paar Stunden ist Arman Helwig gegen Mosorum. Wie ist deine Einschätzung? Ja, jetzt nicht, wer gewinnt das, aber so. Auch schon, was glaubst du, wer kommt jetzt diesmal da on top raus? Es gibt da ja so ein kleines Battle zwischen den absoluten Top-Teams momentan. Wer setzt sich da durch?
Jetzt in diesem Spiel oder allgemein
Ja, ich meine,
Turnier?
das ist eher, also es zielt eher auf so ein bisschen größer ab. Also mit gerade klar mit den Olympischen Spielen am Ende, die jetzt irgendwie schon absehbar sind, auch so, fragt man sich, weil man sieht dieses Duell jetzt nicht mehr allzu oft, weil da auch taktiert wird natürlich und die brauchen nicht viel zu spielen einfach. Und dann bin ich halt gespannt, so was deine Einschätzung ist, wer da ganz am Ende vielleicht on top rauskommt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, die beiden Schweden machen schon gut, sehr konstant, sehr komplett in allen Elementen. Denke, so in den letzten paar Duellen dann auch mit Norwegen hat schon immer gezeigt, dass es eine enge Kiste ist. Bei den Norwegen ist immer so ein bisschen Frage, wie viel, ja, Feuer haben die beiden noch, wie viel trainieren die? Dann denke, die sind im Moment sehr, wie du sagst, am Taktieren. Die spielen gerade, was sie spielen müssen, und die sind einfach dann ready, wenn es wieder um olympisches Gold geht. Also ich denke, die sind dann definitiv sehr stark dabei. Ich weiß nicht ganz, wo die sehen. Für das Duell würde ich sagen, das sind 2-1 für Schweden. Für das World Tour Finals, ich denke, Schweden, Nikolaj Kotafava. Und ja, Katar werden auch eine, die werden eine Bronzemedaille holen an ihrem Heim-Event,
Beim
denke ich.
Heimturnier. Aber
Ja.
glaubst du auch, dass die, oder auch die Teams, die du jetzt gerade genannt hast, dass die dann auch nachher um das olympische Gold mitspielen
Nee, das
werden?
würde ich nicht sagen. Definitiv, da würde ich Norwegen, Schweden. Die Tschechen mit ihrem Weltmeistertitel haben definitiv bewiesen, dass die doch jetzt auch, die haben sich Jahr für Jahr immer höher raufgekämpft. Die würde ich sicher auch in die Top 4 nehmen. Und dann als Team 4, ja, vielleicht die Polen oder daneben Nikolaj Kotafava. So eins der beiden, das bin ich nicht ganz sicher, aber ich denke, so die Top 3, die ich genannt habe,
Ja, und wer dann am Ende da
würde ich dort.
rauskommt, das ist dann auch noch ein bisschen Glück dabei wahrscheinlich so.
Ja, genau, noch ein bisschen Glück. Ja.
Sind schon die
Mit
beiden.
Auslosung und alles
Ja,
drum und
ja,
dran,
ja.
aber ja.
Sowieso, das wird ja viel gelost heutzutage. Das ist sowieso auch so ein Thema, das war jetzt gerade bei den Damen im letzten Turnier auf den Philippinen wieder, dass ich glaube drei Gruppenspiele, zweite Gruppenspiele ausgefallen sind. Das kriegt ihr ja sicherlich auch mit. Habt ihr auch schon mal eins aufgegeben?
Nein, keins aufgegeben. Wir hatten in Thailand, haben wir profitiert von dem Spiel, das aufgegeben wurde. Kann ich auch erzählen, dass der eine meiner Spieler dann extrem angesauert war, war richtig erpisst, weil er nicht spielen konnte. Er hat alle seine Koffeintabletten genommen und konnte dann nicht spielen. nee, aber das, ja. Der Spielmodus, der dann halt einfach dort nicht ganz durchgedacht ist. Und ja, der Anreiz, das Spiel zu spielen, ist nicht immer da. Oder dann eben, wenn es sehr heiß ist, dann vom Vorteil, wenn du ein Spiel weniger gespielt hast.
Aber
Ist schade fürs Turnier, aber.
ja, habt ihr euch da schon mal, wahrscheinlich habt ihr euch schon mal drüber unterhalten, aber also es liegt doch daran, dass danach quasi in der nächsten Runde, man landet in der gleichen Runde und es wird gedrawt, mehr oder weniger. Also
Genau.
habt ihr euch da mal drüber unterhalten, was man
Also,
da machen könnte, wie man das Problem löst?
Ja, also ich glaube, persönlich würde ich sehr schätzen, wenn man den Main Draw wieder auf 32 Teams aufstocken würde. Und dann würde man Modified Pool Play spielen mit dem Gewinner des Pools direkt in Runde 2. Und dann erste Runde spielt zweiter Platz gegen dritter Platz der Gruppe. Und dann wäre man das Problem los, wenn man sagen will, nee, wir bleiben irgendwie bei den 24 Teams, dann sagt man, ja, wenn du die Gruppe gewinnst, du kriegst extra 50 Punkte oder kriegst extra 1000 Dollar Preisgeld obendrauf, wo du einfach so ein bisschen Anreiz hast, wo du dann einfach sagst, okay, wir müssen nichts am Spielmodus ändern, aber man hat irgendwie einen externen Anreiz, trotzdem das Turnier oder trotzdem das zweite Spiel zu gewinnen. Ich denke, das wäre irgendwie relativ einfach
Ja.
anzupassen. Aber es ist definitiv jedes Mal eine Thematik.
Ja, also es gibt auf jeden Fall genug Ideen. Allein das schon. Also es gibt, glaube ich, es gibt tausend Ideen, wie man
Ja,
an das
genau.
Spiel einfach stattfinden lassen kann. Ohne dass jetzt da, also eher mit Anreizen für die Gewinner. Ich habe jetzt viel gelesen, auch so Leute sagen, ja, wenn man dann halt mal aufgibt, dann ist man halt ausgeschieden. Das
Ja,
geht
also
auch
da
irgendwo, aber.
gibt andere Beispiele oder gibt Beispiele aus anderen Sportarten, wenn ein Spiel geschmissen wird, dann bist du aus dem Turnier. Ja, kann schon auch eine Möglichkeit sein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da reagiert wird, weil das ist natürlich auch alles andere als attraktiv für das Turnier vor Ort, als auch für die Übertragung. Die Promoter und die
Genau.
Sponsoren denken sich, was ist das denn jetzt? Ich habe
Ja,
das Spiel doch bezahlt,
ja,
dass hier so
ja,
gespielt wird.
genau, ja,
Und die, ja.
absolut, ja.
Mike, wir bewegen uns aufs Ende zu. Wie war es für dich jetzt, eine Stunde lang Deutsch zu sprechen?
Ja, ich glaube, ich ging ganz gut. Habe schon immer wieder gemerkt, dass ich gerne das englische Wort auch benutzen würde. Ich spreche hier halt schon mit meiner Partnerin und mit allen Leuten Englisch. Von dem her ist schon immer wieder mal ungewohnt. Und dann Deutsch ist dann ja auch nicht meine
Ja.
Muttersprache, sondern Schweizerdeutsch. Aber nee, ging ganz gut.
Dann auch noch Hochdeutsch. Hast du vor Ort, also ich weiß, es gibt ein paar Deutschsprachige, aber kommt das mal vor, dass du da vor Ort Deutsch sprichst?
Vor Ort wahrscheinlich ganz wenig. Wenn dann, wenn ich auf der Tour bin, eben immer noch eine gute Beziehung zu all den Schweizer Jungs oder eben mit deutschen oder österreichischen Spielern oder Coaches. Aber so vor Ort weniger. Bin dann ja auch nicht so oft hier.
Ja, stimmt. Bist ja immer weg. Alles klar. Dann
Genau.
bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit noch genommen hast.
Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Es ist immer wieder spannend, die Trainerperspektive zu haben. Es ist hier in diesem Podcast so, dass der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, du darfst gleich nochmal, weiß ich nicht, groß ausholen oder dich nur verabschieden. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke. Und wir. Ja, die Zuschauerinnen höre ich nächste Woche und wir haben bestimmt auch noch mal bald, spätestens wenn die neue Saison wieder losgeht, Kontakt. Also danke Mike und ich übergebe dir noch mal das Wort. Bevor Mike jetzt die letzten Worte dieser Folge an euch richten wird, mische ich mich noch einmal ganz kurz ein. Wenn euch der Podcast gefällt und diese Folge gefallen hat, habt ihr die Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Und das funktioniert folgendermaßen ganz einfach: auf Instagram folgen, liken, kommentieren, einfach ein bisschen interagieren. So gehen auf jeden Fall die Impressionen da nach oben. Wer noch etwas mehr tun will, kann in den Shownotes den Link zu PayPal finden für direkte Spenden und vor allem neuerdings für Patreon. Dort bekommt ihr exklusive Hintergrundinformationen. Ihr bekommt alle Folgen etwas früher als alle anderen und vor allem auch als Videofolge. Das Ganze kostet nur 3 € im Monat und damit habt ihr die Möglichkeit, dabei zu helfen, dieses Projekt weiter möglich zu machen. Vielen Dank und jetzt übergebe ich tatsächlich das Wort an Mike.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, ihr habt Spaß, dem Podcast weiterhin zuzuhören und alles Gute dir, Max. Danke dir.